Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Ehrlich gesagt, ich habe auf diesen Moment wirklich gewartet. Jetzt entscheidet sich, ob sich dieses Bild wirklich verkaufen lässt.
Warum sollte das nicht klappen?
Naja, weil sich möglicherweise rumgesprochen hat, dass es von exakt diesem Bild, sagen wir mal, zwei Versionen gibt. Und dass eigentlich nur eine davon echt sein kann.
Crazy. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik. Es geht heute um True Crime und vor dem Hintergrund, dass wir gerade die lange Nacht der Museen in Deutschland hatten, dachte ich, lass uns doch mal was über Kunst machen. Und das ist so ein bisschen die Brücke, die ich noch schlagen kann zu Crime, weil ich sonst nicht so der True Crime Podcast Hörer oder Hörerin bin. Und habe mich ja dazu gebracht, analog zu so einem Auto-Podcast, sich mal einen Kunst-Podcast anzuhören, den ich sehr, sehr spannend finde. Jetzt habe ich schon gespoilert. Micha, um welchen Podcast geht es heute?
Ja, auch von mir herzlich willkommen zu dieser Folge. Es geht um den Podcast Tatortkunst vom Deutschlandfunk.
Ja, eine sehr schöne Serie, die im Moment nicht weitergeht. Es gibt zwei Staffeln. Aber ich habe das Gefühl, da könnte demnächst auch eine dritte rauskommen, wenn man sich das Ende der zweiten Staffel anhört. Aber es sind sehr aufwendige Recherchen und ich glaube, die hauen das nicht mal eben so schnell raus wie wir.
Aber das glaube ich auch.
Wir verwursten ja auch nur bestehenden Content, deshalb haben wir es da ein bisschen leichter. Tatort Kunst, ein Podcast, der von einem Mann und einer Frau moderiert wird. Wer sind die Hosts?
Keine Ahnung.
Das ist einmal Stefan Koldehoff, der ist Reporter und irgendwie Chefreporter Kultur des Deutschlandradios, also nicht Deutschlandfunk Kultur, sondern haben wir Deutschlandradio oder Deutschlandfunk gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir haben Deutschlandfunk gesagt, ne?
Also wenn, dann habe ich es gesagt.
Also, es ist auf jeden Fall Stefan Koldehoff, Chefreporter im Bereich Kultur des Deutschlandradios und an seiner Seite, also es ist quasi auch der Kunst Experte, muss man so sagen, hat sehr, sehr viel Ahnung. Und flankiert wird das durch, finde ich, hörernahe Fragen von Rahel Klein. Sie gehört seit Jahren zu den sogenannten Stimmen von Deutschlandfunk Nova. Also eine junge Stimme und eine reifere Stimme. Und sie gibt dem Ganzen so ein bisschen Leichtigkeit und Lockerheit und stellt auch einfach Fragen, die ich mir auch stelle und sagt so, wie ist das und was bedeutet das und sowas. Und er ordnet das ganz schön ein. Und da haben wir uns ein paar Episoden von angehört. Ich habe geflöht in der ersten Staffel und habe gleich mir die erste Folge angehört. Und auch die letzte tatsächlich. Und du warst dazwischen unterwegs. Soll ich mal einen Start machen, Micha?
Ja, mach du mal den Start, Steffi. Welche Episoden hast du dir denn angehört?
Ja, also ich habe mir gleich die Doppelfolge ganz am Anfang, also aus 2023 sind die, der doppelte Macke angehört. Es geht um ein Kunstwerk von August Macke und das soll jetzt versteigert werden beim renommierten Auktionshaus Christie's in London. Die sitzen da in der Nähe vom Buckingham Palace, sehr schön. Und normalerweise ist es ja auch so, dass wenn Bilder eingereicht wird, dann wird nochmal geprüft. Es gibt sowas wie eine Provenienz, das heißt Provenienz ist so eine Information über das Werk, wer hat es gemacht, aus welchem Jahr ist es, an wen ist es verkauft worden, war das irgendwo schon in einem Museum. Alles, was man weiß sozusagen über dieses Bild, wird zusammengefasst, so ein bisschen die Geschichte, wie sich das auch weiterentwickelt hat und rumgereicht ist oder ob es im Privatbesitz war oder so. Und bei den Recherchen hat dann Christie's gemerkt, dass dieses Bild, also wir reden jetzt von 2023, da haben sie gemerkt, das wurde schon mal angeboten zum Verkauf, zur Versteigerung bei der Konkurrenz Sotheby's. Und so weit, so gut, es wurde erstmal nicht versteigert damals bei Sotheby's. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie es rausgefunden haben. Sie haben sich dann, glaube ich, beim Besitzer gemeldet und er sagt, nö, ich habe das noch nie angeboten. Wir haben das seit den 50er Jahren in unserem Familienbesitz. Das habe ich noch nie verkauft. Und so kam halt heraus, dass es dieses Bild zweimal gibt. Und jetzt machen die sich quasi auf die Spurensuche. Tatsächlich ist das Interesse der Journalisten größer. Die versuchen herauszufinden, mehrere Fragen, ne? Also eins muss ja eine Fälschung sein, weil laut Werksverzeichnis, also quasi der Geburtsurkunde, gab es dieses Bild nur einmal. Also August Macke, deutscher Maler, hat das einmal gemalt im Werksverzeichnis. Es gibt ja auch Bilder, die dann durchnummeriert sind, ne? So verschiedene Zyklen oder so, immer das gleiche Motiv in verschiedenen Farben oder sowas, ich wie Edvard Munchs Der Schrei oder sowas. Aber es war klar, dieses Buch gibt es nur einmal, dieses Bild gibt es nur einmal. Also erstmal muss man herausfinden, wo ist das andere Bild gelandet, was bei Sotheby's erstmal nicht versteigert wurde und dann im Nachgang irgendwann mal verkauft wurde und dann versackt das irgendwo. Und was ist Original und was ist Fälschung? Das ist sehr spannend erzählt. Es wird viel rumgereist. Die haben dann auch noch so einen Reporter im Einsatz und die versuchen wirklich verschiedene Herangehensweisen. Das Besondere in dem Fall ist auch, dass in dem Werksverzeichnis das Bild zwar verzeichnet ist, aber es gibt keine Abbildung. Deshalb weiß man nicht, weil tatsächlich, wenn man die Bilder nebeneinander sieht, die haben sogar das verlinkt in dem Podcast, es gibt leichte Abweichungen. Also man sieht, es ist nicht perfekt kopiert. Und dann versuchen sie herauszufinden, sehr spannend erzählt, wie ich finde, bis hin zu, dass sie bei Spezialisten vom LKA in Berlin sind und so, da Anhaltspunkte zu finden. Erstmal sind sie an dem Punkt, was ist das Original, was ist die Fälschung? Und sie kommen nicht so richtig weiter und dann kommen sie auf die Idee, okay, wer könnte sowas fälschen überhaupt? Dann hatte ich auch schon einen Namen im Kopf und tatsächlich fahren sie dann in die Schweiz zu Wolfgang Beltracchi, dem Meisterfälscher, der selbst Leuten außerhalb der Kunstszene bekannt ist, weil er ja eigentlich theoretisch alles fälschen kann. Er kann die sogenannte Handschrift der KünstlerInnen alle nachmachen und in dem Stile weitermalen. Und dann sind sie sich jetzt unsicher, ist es cool, da hinzufahren oder nicht. Und der Moderator selber fährt nicht hin, weil er auch schon nicht so positiv über den berichtet hat. Und die schicken dann einen anderen Reporter hin. Der gibt dann einen entscheidenden Hinweis, was ihn vermuten lässt, was Original und was Fälschung ist. Parallel geben sie es noch so Expertinnen, die dann auch Wochen brauchen, die dann aber tatsächlich zum gleichen Schluss kommen und Beltracchi braucht halt eine Viertelstunde und die anderen brauchen 4 Wochen, so ungefähr, um festzustellen. Und dann geht man auf die Spurensuche, also bis zum Schluss klärt sich nicht auf, wer die Fälschung gemacht hat und wie die in Umlauf gekommen ist. Und es gibt einen Verdacht, ich will aber nicht spoilern, weil es wirklich spannend ist, also man kann schon so ein bisschen eingrenzen. Es gibt Leute, die sagen hier wohl nicht die ganze Wahrheit. Also vor allen Dingen die Besitzer vom echten Bild. Weil die sagen unisono, die Fälschung muss jemand gemacht haben, der das Original auch hatte. Das muss man nebeneinander gelegt haben sozusagen und dann versucht haben abzumalen. Ja, also ich fand es sehr spannend. Teilweise bin ich länger im Auto sitzen geblieben, um dann die Szene noch fertig zu hören, weil ja. Micha.
Ja, ich glaube, das zieht sich möglicherweise hier so durch wie ein roter Faden, dass viele Dinge nicht aufgeklärt werden können. Auch nicht mit großer Recherche. Also ich habe mir unter anderem die Kafka-Folge angehört. Und da geht es um die Legende, dass der schon erkrankte Franz Kafka 1923 in Berlin-Steglitz wohnte. Und dort im Stadtpark auf ein Mädchen getroffen sei, etwa 6 Jahre alt, seine Puppe vermisste. Und dann sagte er, deine Puppe macht eine Weltreise, die hat mir geschrieben. Und es geht um diese Briefe, die er geschrieben hat. Er hat zu Ende seines Lebens eigentlich die Anweisung hinterlassen, seinen Nachlass zu vernichten. Wie wir alle wissen, ist das nicht geschehen, aber vieles fehlt eben. Und da dieser Mann auch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod immer noch so rätselhaft ist, wird weiterhin nach diesen Briefen unter anderem gesucht, nach diesen Handschriften.
Die er im Namen der Puppe geschrieben hat.
Also bekannt ist, dass er die Briefe an sich selbst geschrieben hat, also aus Sicht der Puppe sozusagen. Und er hat sie dem Mädchen wohl nur gezeigt, vorgelesen, aber wohl nicht ausgehändigt. Und die Frage ist dann, wo sind die Briefe hingekommen? Seine Lebensgefährtin hat später geheiratet, einen Kommunisten. Dieser Kommunist ist dann in der Zeit der Nazi-Herrschaft verfolgt worden. Bei einer Razzia sind wohl auch diese Kafka-Briefe beschlagnahmt worden. Das heißt, die waren dann in irgendeinem Gestapo-Archiv, hat man möglicherweise auch gar nicht erkannt, was man da hat. Und dieses Gestapo-Archiv ist dann nach dem Krieg nach Moskau gewandert, von Moskau wieder zurück in die damalige DDR. Und heute mutmaßlich in einem Bundesarchiv könnten sie sein, wo eben viele Akten auch noch nicht erschlossen sind.
Und schon gar nicht digitalisiert, dass man danach
so. Also in Teilen digitalisiert. Und das ist einfach eine spannende Reise. Da haben auch schon verschiedene Forscher über die und Interessierte über die Zeit sich damit beschäftigt. Eine frühere US-amerikanische Studentin kommt zu Wort, die von ihrem damaligen Professor angesprochen worden ist, ob sie denn mit dieser Freundin, Lebensgefährtin Dora Diamant, verwandt sei. Und man merkt einfach, wie bei vielen dieser Kunstgeschichten die Wege so verschlungen sind, dass man am Ende fast nichts mehr nachvollziehen kann. Und natürlich geht es auch immer um Geld, weil 1,5 Seiten Kafka-Brief kosten 45.000 Euro.
Ja, also ich finde, das wird immer deutlich bei diesem Podcast. Es steht auch in der Beschreibung, was für eine intransparente Szene das ist, weil es geht einfach um wahnsinnig viel Geld. Und jetzt auch im Kontext nochmal mit diesen Fälschungen, also Beltracchi, sie reißen nochmal kurz seine Geschichte an. Der hat ja nach eigenen Aussagen, und ich meine, je mehr er sagt, desto strafbarer macht er sich ja sozusagen. Also er behauptet 300 Bilder. Er nennt sie ja auch nicht Fälschungen, weil er hat ja Bilder gemalt, die es noch nicht gab. Der hat dann im Stil von Picasso sich ein neues Motiv erdacht, was hätte jetzt Picasso als nächstes gemalt oder so. 300 Bilder in Umlauf gebracht, ungefähr 100 hat man gefunden. Das heißt, mutmaßlich hängen in Museen und in Privatbesitzen und bei Sotheby's und Christie's sind da Sachen unter den Hammer gekommen, die Beltracchi wahrscheinlich gemalt hat. So, ne? Und da geben sich ja, also er hat ja quasi pauschal weltweit Museumsverbote auch. Der will dort nicht mehr gesehen werden. Er hat natürlich diese ganze Branche auch hops genommen dadurch. Sie erzählen halt auch, dass sie auch manchmal gescheitert sind, er und seine Frau, bei den Leuten, die spezialisiert sind, ich habe jetzt den Namen vergessen, die diese Werksverzeichnisse machen, weil die sind ja spezialisiert oft auf einen Künstler und kennen alles über diesen Künstler. Und die schreiben diese Werksverzeichnisse und dann dackeln sie da an und sagen so, wir haben da jetzt noch so einen Picasso gefunden. Und die sagen, nein, es kann gar nicht sein. Die sind ein paar Mal abgeblitzt auch. Also die erzählen so am Rande, schreiben sie noch seine Geschichte. Aber tatsächlich die Intransparenz, die Schwierigkeit aller Beteiligter sozusagen. Ironischerweise hat sich tatsächlich das Original nicht verkauft von den Fälschungen, aber die Kopie. Und das hat, also da haben sie dann noch so einen Experten drin, da hat die Fälschung dann dem Original den Rang abgelaufen, weil das ist nämlich irgendwie dann ins Werksverzeichnis auch gerutscht. Die Fälschung. Weil später, ja, gibt es ein Bild. Das ist eine total absurde Geschichte. Und auch da, das Museum, was das unter anderem autorisiert hat, Bielefeld, weil es dann da aufgehängt wurde auch, die waren nicht zum Gespräch oder ein Interview bereit, so, weil da geht es halt auch viel um Gesichtsverlust und so, ne? Also es ist eine sehr.
Ja, und auch um Vermögensverlust, ne?
Ja.
Also du hast ja, bist ja reich oder dann nicht mehr reich.
Und dann weiß man immer noch nicht, wer hat eigentlich das zweite Bild gemalt? Ja. Weil das wissen wir auch nicht. Also ich muss sagen, die sind sehr weit in ihren Recherchen gekommen und schon allein, dass sie feststellen konnten, welches ist Original und welches ist Fälschung. Dann gibt es auch noch so einen Twist, dass interessanterweise laut Werksverzeichnis das Bild von 1911 ist und beide, Original und Fälschung, haben aber eine 13 drauf. Und man sieht, dass es mit der Hand übermalt wurde und es geändert wurde. Und das versuchen sie dann auch noch herauszufinden, was da passiert ist. Und also sie kommen, ich sag mal, 80% lösen sie den Fall. Sie kommen erstaunlich weit, aber man hört schon durch, dass es wirklich eine langwierige Recherche war. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Folgen, so eine Staffel zu produzieren, einfach wahnsinnig aufwendig ist. Welche Geschichte hast du denn noch gehört?
Ich habe noch eine Geschichte gehört über sogenannte NS-Raubkunst und die Herausforderung der Restitution. Also dass eben nach wie vor bei ganz vielen Kunstwerken nicht geklärt ist, wem gehören die eigentlich? Beziehungsweise es Familien gibt, Hinterbliebene gibt, die das bis heute aufwühlt, dass gerade in den Wirren des Endes der Nazizeit da Kunstwerke abhanden gekommen sind. Und konkret geht's in dieser Doppelfolge NS-Raubkunst um zwei Kisten in Prag. und eine Auktion. Also nochmal konkreter geht es dann um zwei Bilder aus diesen beiden Kisten. Und tatsächlich wird dargestellt, wie unterschiedlich teilweise die Rechtslage ist und wie schwierig es aber ist, da auch irgendwie eine Lösung zu finden. Ja. Das eine Bild ist von Oskar Kokoschka und das sollte im Frühjahr vor 2 Jahren in Prag versteigert werden. Und die ehemalige Eigentümerfamilie wusste gar nichts davon. Dann begehen sich eben wieder die Journalisten auf eine Spurensuche. Wie ist denn einerseits die Rechtslage und wie ist andererseits auch über die Jahrzehnte, wo sind denn diese Bilder überhaupt geblieben, mutmaßlich? Und oft weiß man eben auch gar nicht, wie die verblieben sind. Manchmal kommt es dann wirklich aufs Detail an. Ist ein Kunstwerk heute im Besitz einer deutschen Kultureinrichtung? Dann unterliegt diese Kultureinrichtung der sogenannten Washingtoner Erklärung, die darauf hinwirken soll, dass dann da immer Einzellösungen gefunden werden sollen und entschädigt werden oder zurückgegeben werden soll. Während wenn ein Kunstwerk in Privatbesitz ist, die Sache ganz anders aussehen kann und da dann über die Zeit tatsächlich rechtmäßig Eigentum erworben worden ist.
Ja, das finde ich auch interessant. Es gibt auch so einen Begriff dafür, das heißt nicht aussitzen, aber so, man kann sich ein Bild ersitzen oder sowas heißt das.
Ja, sozusagen.
Ja. Ne? Also wenn du das kommt auch auf die Zeit an, 10 Jahre und du nachweisen kannst, dass du das erworben hast, ohne zu wissen, dass es sich um Raubkunst handelt, dann kommst du, glaube ich, straffrei davon. Nach 30 Jahren ist es egal, wie du in den Besitz gekommen bist. Wenn du belegen kannst, ich habe das gekauft, du musst noch nicht mal belegen, dass du nicht wusstest, dass es Raubkunst ist, dann ist es deins. Zumindest ist das das deutsche Recht.
Genau, das kann in einem anderen Land schon wieder anders aussehen und es gibt eben auch viele Grenzfälle und hier eben auch in dieser Doppelfolge, weil was ist, wenn ein Sammler etwas abkauft zu einem Zeitpunkt, wo ein anderer Sammler verkaufen muss, weil er vielleicht fliehen muss, weil er irgendwie nicht mehr arbeiten darf als Angehöriger einer durch die Nazis verfolgten Minderheit oder Gruppe. Das ist halt ein weites Feld. Ne? Mhm. Gilt denn so ein Restitutionsanspruch auch, wenn der Eigentümer selbst gar nicht zu den eigentlich verfolgten Persönlichkeiten gehört hat, wenn er zwischenzeitlich mutmaßlich, um Verfolgung zu mildern, einen Antrag gestellt hat, Mitglied der NSDAP zu werden? Und also es ist ein wahnsinnig weites Feld und es wird hier sehr schön aufgefächert über diese 2 Folgen. Mhm. Auch wenn das Ergebnis dann sicherlich für die Familie der früheren Eigentümer total unbefriedigend ist. Weil
absolut.
Ein Museum sagt, naja, müssen wir mal irgendwie drüber reden, aber mehr hat sich da dann über die Jahrzehnte tatsächlich nicht getan. An anderer Stelle sieht es so aus, als ob das Bild einen rechtmäßigen anderen Eigentümer hat und von anderen Bildern weiß man vielleicht bis heute nicht, wo die eigentlich verblieben sind. Wenn die in irgendwelchen Privatsammlungen hängen, unzugänglichen staatlichen Sammlungen. Also da ist immer noch auch mehr als 90 Jahre nach Beginn der Nazi-Herrschaft ganz viel aufzuklären.
Eine Folge, die ich mir angehört habe, Beutekunst nach dem Zweiten Weltkrieg und erstaunlicherweise geht es hierbei um US-Beutekunst, also tatsächlich US-amerikanische Soldaten, die bei uns geplündert haben, 45, also noch am Ende schnell ein paar Sachen eingepackt haben. Interessanterweise geht es vor allen Dingen um Museumsbilder, Kunstgegenstände und es gab einen Museumsdirektor in Weimar, der hatte so ein Gefühl. Der hatte extra noch sein Depot verrammeln lassen, extra Sicherungsmaßnahmen noch gemacht, weil der hatte so ein Gefühl gehabt, so die Amis kommen so, who knows, vielleicht packen die was ein. Und die haben alles aufgebrochen und interessanterweise sind 13 Bilder weggekommen, unter anderem von Dürer und Caspar David Friedrich und so, die immer ein gewisses Maß nicht überstiegen haben, nämlich das Tornistermaß eines US-Soldaten. Das heißt, sie konnten sich das quasi in einen Rucksack stecken. Also die haben keine großen Sachen mitgenommen, aber alles Kleine haben sie aus Rahmen rausgerissen und haben sie eingepackt, viele Sachen. Und dieser Museumsdirektor war dann wirklich sehr hinterher, hat versucht zu recherchieren. Also der hat gefightet. Also es war nämlich kurz bevor es an die Russen übergegangen ist, weil es ist ja SBZ sozusagen, ne? Es ist ja Ostdeutschland und so. Und da haben wir dann auch schon die ersten rechtlichen Probleme, weil die DDR bei den USA gar nicht als Staat anerkannt waren und deshalb gar nicht erst klagen konnten, dann mussten sie das über Bande spielen, über die Bundesrepublik und so. Und es gab dann einen sehr, sehr emsigen deutschen Auswanderer, der war Jurist, der wirklich quasi Haus und Hof versilbert hat, um durch die USA zu reisen, um durch Archive zu gehen, um herauszufinden, wo diese Raubkunst geblieben ist. Auch super spannend erzählt. Das geht von New York über Texas, überall hin. Und es ist sehr interessant, je nachdem, in welchem US-Bundesstaat du bist, Beutekunst, also es war nämlich damals auch verboten zu plündern nach US-Militärrecht. Und deshalb war das durchaus zu ahnden. Dann ist da noch so ein Geheimdienstler drin verwickelt. Also die erzählen die Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr spannend. Und zum Beispiel in New York ist es so, das verjährt nie, selbst wenn es jetzt 90 Jahre her ist. Wenn irgendwo in deinem Wohnzimmer oder in deinem Banksafe und du hast irgendwie einen Beschluss und da liegt ein Bild aus Deutschland drin, bist du im Arsch. Also tatsächlich hat dieser Anwalt es geschafft, über so lange Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, bis er das erste Bild gefunden und auch rausgekriegt hat, sind 20, 30 Jahre vergangen und dann galt er so ein bisschen als Experte, sodass sich dann auch Museen und so an ihn gewandt haben und gesagt haben, Mensch, was da halt ein bisschen kritisiert wird immer wieder, dass das Museum in Weimar von sich aus nichts macht. Also als dieser Direktor, der war dann weg, ich weiß nicht, ob er versetzt wurde oder gestorben ist, der erste während seiner Direktorenzeit, bei dem das passiert ist, der war wirklich hinterher und hat versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen und danach bis heute, es ist noch nicht alles zurück, bis heute ist es so ein bisschen Achselzucken, so ja, wir haben nicht die Manpower, also wir achten schon darauf, wenn mal was bei Christie's ist und so, weil da ist nämlich dann ein Bild aufgetaucht vor ein paar Jahren oder angekündigt worden als Schenkung in Yale, die Universität. Die haben so ein Newsletter rausgebracht und haben gesagt, demnächst freuen wir uns über ein tolles Kunstwerk. Und haben auch noch gesagt, welches das ist. Und in Weimar hat das eigentlich keiner mitgekriegt. Also es sollten mehrere Kunstwerke geschenkt werden und das Vermisste aus Weimar war dabei. Und als es dann soweit war, nämlich der Mäzen ist dann quasi gestorben, er und seine Frau, und dann sollte das jetzt rübergehen nach Yale, war das dann plötzlich nicht mehr dabei. Und sie wissen jetzt nicht genau, ob es daran liegt, dass da jetzt auch mal nachgefragt wurde, so von wegen, wisst ihr, dass dieses Bild eigentlich nicht in den USA gehört.
Die New York Times berichtet als erste, klar, da ist es ja passiert. Und auch Edward Lycophone spricht mit Medien darüber.
Well, I certainly would like to have them stay in the United States in this entire country. We only have one or two jurors.
Das ist ein Beitrag aus der Deutschen Tagesschau von 1966. Und da siehst du Lycophone mit den beiden Gemälden im Arm.
Er sagt, I certainly like to have them stay in the United States. Also Lycophone, der Anwalt, der denkt überhaupt nicht daran, die Gemälde nach Weimar zurückzugeben.
Nee, der will die in den USA behalten.
Ja, es ist sehr spannend, muss ich sagen. Also man kann das gar nicht alles im Detail erzählen. Es sind auch zwei Folgen und es geht auch um den Quedlinburger Domschatz, wo 43 Werke abhanden gekommen sind, viel Gold, Edelsteine, Gemälde, teilweise aus dem 12. Jahrhundert und sowas. Das ist schon, also krass, diese Recherche. Und die sprechen auch mit relativ vielen Beteiligten da. Also gut erzählt, mich hat's gepackt und es ist die Form von True Crime, die ich spannend finde. Besser als wenn man irgendwie am Boden des Sees irgendwo in Bayern eine Tote findet und dann versucht herauszufinden, warum der Schankwirt um die Ecke der Mörder war.
Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass diese Kriminalfälle ja noch weiter gesponnen werden können, weil irgendwann gibt es ja vielleicht neue Erkenntnisse. Also in all den Situationen, wo dann Kunstwerke nicht zurückgeführt worden sind bis heute.
Ja, also auch da, ne, von den Fällen, diese großen Fälle, die Sie beschreiben jetzt von US-Militär, da haben Sie auch nicht alles wieder lokalisiert, gefunden, zurückbekommen. Da sind immer noch Sachen offen. Es gibt sogar so ein Buch, darüber sprechen Sie auch, wo sämtliche vermissten Kunstwerke Deutschlands registriert, verzeichnet sind, teilweise mit Abbildungen. Ja, also fand ich schon sehr interessant. Da blättern die dann nämlich auch während des Podcasts rum und.
Also auf alle Fälle ein super spannender Podcast.
Finde ich auch.
Können wir euch ans Herz legen. Schön produziert, schönes Podcast-Cover unterlegt. Zumindest die Episoden, die ich gehört habe, immer mit Musik im Bridgerton-Style, nenne ich es mal. Also Popmusik, klassisch eingespielt.
Auf Klassik. Genau, richtig. Ja, stimmt, Bridgerton musste ich auch dran denken.
Ist rundum gelungen, würde ich sagen.
Ja, auch das Cover für den Podcast selber finde ich ganz cool, weil da sieht man das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer und die hat so eine Zorro-Maske an. Ja.
Er ist dann später auch immer wieder abgewandelt, dieses Logo. Also in der Kafka-Folge ist dann Kafka ins Bild geschmuggelt sozusagen. Ist wirklich schön gemacht.
Du jetzt als nicht großer Kunstkonnoisseur, findest du, dass es trotzdem zugänglich ist für Leute, die nicht viel Ahnung haben?
Ja, finde ich schon.
Ich finde es nämlich auch gut erklärt. Also da nimmt auch diese Rahel eigentlich eine ganz gute Rolle ein.
Das kann man, finde ich, gut sagen. Ja, und überhaupt dieses Team hier, Deutschlandradio und Deutschlandfunk, ist echt schön. Ne? Mit diesem Dauergag auch. Es geht immer mal wieder um Wuppertal.
Ja, bei mir nicht, aber.
Ja, der Stefan Koldehoff stammt wohl aus Wuppertal und dann spielt mal ein Wuppertaler Museum, mal eine Forschungsstelle in Wuppertal irgendwie eine Rolle. Und das ist dann schon der Insider zwischen ihm und der Rahel Klein.
Mhm, sehr schön.
Anyway, hört rein, ist absolut zeitlos, kann man immer hören.
Genau, verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und ihr solltet euch mal die beiden Backes-Fotos anschauen. Die sind nämlich in den Shownotes wiederum von der ersten Folge auch drin. Und dann sieht man die Unterschiede. Und dann erklären sie auch, woran man erkennen kann, welches Bild zuerst war. Ja, gut. Dann entspannten Tag noch. Schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen Varianz in den Themen auch geben. Auch wenn wir so ein Steckenpferd haben mit aktueller Politik. Bevor wir in diesen Podcast gegangen sind, musste ich sehr lachen, weil Michael und ich, also Michael hatte mich auf einen Podcast gebracht, den ich jetzt auch direkt vor dieser Aufzeichnung gehört habe. Und wir denken drüber nach, ob wir den auch noch mal besprechen sollten wir tun.
Das wäre dann was ganz Leichtes.
Es wäre was ganz anderes, ja, aber sehr lustig.
Lasst euch überraschen. Habt eine schöne Woche und schaltet nächste Woche Montag wieder ein. Bis dahin.
Genau, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.